Deutschlandfunk.
Willkommen im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Zweimal die Woche finden wir für euch die spannendsten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich freue mich sehr, dass ihr in dieser Folge dabei seid und dass wir mal wieder auf Tour sind. Ihr hört es schon um mich herum. Hier ist viel los. Wir sind zu Gast bei der Bildungsmesse Didakta 2026 in Köln. Ein Dank an dieser Stelle auch an den Didakta-Verband, dass wir hier die Bühne kapern dürfen. Und vor mir, das seht ihr jetzt nicht, sitzen viele, viele neugierige Menschen, über die ich mich sehr freue. Willkommen euch allen. Und ich bitte jetzt unseren Redner heute, unseren Gast auf die Bühne, Aladin Elmar Falani, auch ihm ein herzliches Willkommen.
Danke.
Ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute hier zusammen sind, weil ich musste leidvoll erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, Sie auf seine, unsere Bühne zu kriegen. Man ist viel beschäftigt, also doppelt danke sehr.
Ich freue mich, hier zu sein heute.
Aladin Elmar Falani ist Soziologe und Autor. Er lehrt und forscht an der TU Dortmund und ist dort Professor für Migrations- und Bildungssoziologie. Zu Bildung und Migration, da haben Sie auch viel geschrieben. Und Herr Elmar Falani ist sehr zu Recht, muss ich sagen, auch vielfach dafür ausgezeichnet worden, bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Das trage ich jetzt hier nicht alles vor, weil wir wollen den Vortrag hören. Aber an der Stelle der Hinweis, bei unserem Podcast gibt es immer Infos, Links zum Redner, zu den Quellen, zum Vortrag, in den Shownotes und auf der Seite. Da könnt ihr euch immer noch weiterbilden. Genau, und heute spricht Herr Elmar Falani über ein Thema, was ihn, ich würde mal sagen, in der letzten Zeit ein bisschen umtreibt. Und zwar ist das Vertrauen oder besser gesagt schwindendes Vertrauen, Misstrauen. Wir erleben ja schon länger einen Aufschwung von Verschwörungsdenken und Populismus und gleichzeitig einen Verlust von Vertrauen in unser politisches und gesellschaftliches System, in Wissenschaft, in Medien und auch in etablierte Institutionen. An der Stelle würde mich mal interessieren, wie das hier in dieser Runde so ist. Das ist nur Radio, keiner sieht euch. Mal die Hand hoch, wer von euch hat das Gefühl, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren selbst ein bisschen Vertrauen verloren zu haben? Ja, ich würde sagen ein Drittel. Ich mache mal die Gegenprobe, wer hat es vielleicht bei anderen gemerkt, auch dass Vertrauen verloren geht? Okay, vielleicht zwei Drittel. Also die Grund
bei allen Befragungen.
Die Grundthese stimmt vielleicht schon mal. Wie ist das, wenn ich kurz fragen darf vorab noch, wie ist das bei Ihnen, Herr Elmar Falani? Wie oder inwiefern hat sich Ihr Vertrauen in letzter Zeit möglicherweise verändert?
Also ich muss das spalten, die Frage. Also persönlich bin ich extrem vertrauensbereit. Manche sagen zu viel sogar. Und beruflich bin ich außergewöhnlich misstrauisch. Und ich bin in einer Branche, in der Wissenschaft, wo misstrauisch sein auch prämiert wird. Also das ist auch, würde ich sagen, ein Erfolgsprinzip jetzt für meine Karriere. Und damit bin ich ein ziemlich glücklicher Mensch, dass ich das ganze Misstrauen auf den Beruf schieben kann und im Privaten extrem Vertrauenskulturen pflege.
Ich glaube, das teilen wir so ein bisschen. Und ich glaube, wir teilen aber auch, also ich sage jetzt mal, wir Journalisten und Sie als Wissenschaftler, dass wir merken, dass uns weniger vertraut wird, oder?
Ja, ich glaube, der Journalismus ist mehr davon betroffen als die Wissenschaft, aber diese total wichtigen Teilbereiche, ich würde sagen, das sind mit dem Rechtssystem, also das Rechtssystem, der Journalismus und die Wissenschaft, das sind die drei wichtigsten Bereiche für eine Demokratie. Es gibt keine andere Staatsform, die so davon abhängt, dass man diesen drei Systemen oder Bereichen vertraut. Und alle drei leiden unter schwindendem Vertrauen und deshalb lautet der Titel auch so, wie er ist.
Also, Vertrauen, Misstrauen. Was bedeutet es für uns, für unsere Gesellschaft und für die Demokratie, dass Vertrauen verloren geht? Und was können wir vielleicht dagegen tun? Was sind die Ursachen auch? Darum geht es jetzt und ich muss jetzt noch kurz Werbung machen. Der Vortrag basiert auf diesem Buch. Das ist das Buch, was Herr Elmar Falani zuletzt geschrieben hat. Misstrauensgemeinschaften. Wie immer auch das als Quelle bei uns auf der Seite. Ja, dann würde ich sagen, in medias res, Krise der Demokratie, warum unsere Gesellschaft Vertrauen braucht, Aladin Elmar Falani.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Der Titel lautet Krise der Demokratie, warum unsere Gesellschaft Vertrauen braucht. Der Titel des Buchs lautet Misstrauensgemeinschaften zur Anziehungskraft von Populismus und Verschwörungsideologien. Es ist eigentlich wurscht, welchen der beiden Titel Sie nehmen. Es ist das gleiche Thema. Und es geht, also ich bin ausgegangen von mehreren Beobachtungen. Ich fange mal an mit ein paar Beobachtungen innerhalb wissenschaftlicher Diskussionen und dann eine Beobachtung, die ich selber gemacht habe. Und die beiden zusammen haben mich dazu gebracht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was kurz und knapp über die Thesen. Also die eine große Herausforderung innerhalb der wissenschaftlichen Debatten war in den letzten Jahren, ob wir wirklich eine polarisierte Gesellschaft sind. Der Begriff Polarisierung wird auch in den Sozialwissenschaften immer häufiger verwendet. In öffentlichen Diskussionen ist er exponentiell verwendet worden. Und gleichzeitig zeigen die empirischen Ergebnisse, dass die Einstellungen der Menschen sich im Zeitverlauf kaum verändert haben. Und wenn sie sich verändert haben, eher Richtung etwas liberaler, also etwas weltoffener. Und jetzt kann man sagen, naja, die Einstellungen der Menschen haben sich gar nicht verändert. Sie nehmen ein bisschen mehr Polarisierung wahr. Das ist ein Beobachtungsfehler vielleicht, könnte man schnell meinen. Wenn aber in der Wissenschaft auch die Diagnose, wir haben zunehmende Polarisierung, dasteht, ist das erstmal erklärungsbedürftig. Das Gleiche mit, es wurde eingangs gesagt, Verschwörungsglaube. Alle haben das Gefühl, dieses, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, nett klingende Wort, Schwurbler. Es gäbe immer mehr Schwurbler oder eben Leute, die an Verschwörungen glauben. Das haben wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zeigen die empirischen Ergebnisse, dass der Glaube an komische Verschwörungserzählungen total stabil ist. Über Jahre und Jahrzehnte, seitdem man sozusagen dazu forscht, passiert da im Prinzip nichts. Das heißt, auf der einen, egal was wir uns anschauen, übrigens auch, so kam ich zu dem Thema, wir haben das Gefühl, dass wir in einer zunehmend migrationsfeindlichen Gesellschaft leben und in den Einstellungsmustern der Bevölkerung kann man das nicht so richtig erkennen. Bezogen auf Migration ist die Polarisierung ein ganz klein bisschen erkennbar, aber auch nicht so, dass man wirklich diesen Befund formulieren könnte. Aber die Wahrnehmung der Menschen ist ganz, ganz deutlich so. Das heißt, wir haben auf ganz verschiedenen Ebenen eine Wahrnehmung, die überhaupt nicht zusammenpasst mit der Entwicklung der Einstellungsmuster in der Bevölkerung. Und das ist jetzt erklärungsbedürftig. Und ein kleiner Spoiler vorab, beides stimmt. Also die Einstellungsmuster der Menschen müssen sich gar nicht ändern, damit es zu einer zunehmenden Polarisierung kommt. Das wäre meine These. Und der Titel des Buches, Misstrauensgemeinschaften, ist die Erklärung. Nämlich, und jetzt kommt meine Beobachtung, die mich wochenlang beschäftigt hat. Stellen Sie sich einfach vor, Misstrauen führt ja eigentlich dazu, dass Menschen, wenn sie misstrauisch sind, nicht kooperieren, eher Kooperation ablehnen. Und meine Beobachtung war, dass, zunächst wusste ich nicht warum, aus welchen Gründen auch immer, misstrauische Menschen anderen misstrauischen Menschen vertrauen. Und zwar ausschließlich aufgrund des geteilten Misstrauens. Nicht, weil diese anderen Menschen besonders klug wären, besondere Kompetenzen hätten, irgendeine Funktion hätten oder sie persönlich kennen, sondern das geteilte Misstrauen, man könnte auch sagen, die gemeinsame Haltung ist das, was sie zusammenschweißt. Und es entstehen nicht nur Vertrauensbeziehungen, sondern Vergemeinschaftungsprozesse. Da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, was das bedeutet. Das ist ein soziologischer Begriff, der viel mehr impliziert, als man intuitiv meint, wenn man von Vergemeinschaftung oder Gemeinschaften im Alltag spricht. Also Misstrauensgemeinschaften, das ist das Neue. Nicht, und jetzt meine Übertragung, nicht unbedingt, dass mehr Menschen misstrauen den Institutionen, der Wissenschaft und so weiter, sondern dass die Menschen, die misstrauen, dass die jetzt kooperieren und eine enorme Wirkung entfalten, eine Wirkung, die so viel stärker ist als vorher, dass wir das Gefühl haben, es hat sich was verändert. Und es hat sich ja was verändert, aber eben nicht auf der Einstellungsebene bei repräsentativen Befragungen in der Bevölkerung. Und jetzt muss ich gleich erklären, wie kann das sein? Nur damit es nicht falsch in Erinnerung bleibt, ich glaube schon, dass das Misstrauen leicht steigt im Zeitverlauf, aber schon seit ziemlich langer Zeit und auch sehr langsam. Also das sind keine totalen Sprünge oder sowas. Warum unsere Gesellschaft Vertrauen braucht und warum diese Misstrauensgemeinschaften wirklich eine grundlegende Herausforderung für unsere Demokratie sind, Das muss man eingangs mal beschreiben. Denn Vertrauen, dass sich ein Soziologe mit Vertrauen beschäftigt und eine Gegenwartsdiagnose über die Gesellschaft formuliert, mit dem Begriff Spa, Vertrauen und Misstrauen, ist ja an sich erstmal erklärungsbedürftig. Aber Soziologinnen und Soziologen haben sich schon seit 150 Jahren mit dem Vertrauensbegriff beschäftigt, aber anders als ich jetzt, denn die Klassiker der Soziologie haben sich eigentlich die Frage gestellt, warum vertrauen Menschen anderen Menschen, besonders fremden Menschen? Denn wahrscheinlich ist das Konzept Vertrauen zwischen Menschen, die sich sehr gut kennen in der Familie oder in einem Dorf, wo man sehr lange miteinander gemeinsam aufwächst, das ist, glaube ich, etwas, was historisch sehr, sehr, sehr lange Wurzeln hat. Aber dass wir angefangen haben, fremden Menschen zu vertrauen, die wir überhaupt nicht kennen und dann irgendwann Institutionen und so weiter, das war eigentlich die Frage, denn das ist ein unwahrscheinlicher Fall, der sehr modern ist. In vormodernen Gesellschaften war das so nicht verbreitet. Und wenn man sich mit den Klassikern beschäftigt, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass Vertrauen deshalb wichtig ist, weil es Komplexität reduziert. Auf einer persönlichen Ebene, auf der personalen Ebene. Denn wenn ich jemandem vertraue, ich vertraue ihm, dann gehe ich davon aus, wenn ich wirklich vertraue, dass die Person und später die Institution sich wohlwollend verhalten wird, sich korrekt verhalten wird, in einem bestimmten Sinne verhalten wird. Also ich habe positive Erwartungen. Und wenn ich richtig vertraue, habe ich so positive Erwartungen, dass das Problem weg ist. Ich habe also komplett meine Energie, kann ich jetzt in was anderes stecken. Vereinfacht gesagt, wer mit einer Partnerin oder einem Partner in einem Haushalt lebt und wirklich vertraut und wie jetzt auf der Didakta ist und also nicht bei der Partnerin oder dem Partner, der denkt gar nicht daran, dass die Person alleine ist und womöglich irgendeinen Blödsinn machen könnte. Fremdgehen, untreu sein, was auch immer. Der denkt gar nicht daran und kann sich hier auf die Messe und auf interessante Vorträge, zum Beispiel meinen, voll konzentrieren. Wer aber die ganze Zeit zweifelt, Zweifel ist noch nicht Misstrauen. Wer aber zweifelt, denkt dann darüber nach und ein Teil der Energie ist gebunden an diesen Gedanken, was kann der Partner oder die Partnerin alles tun? Viel Komplexität. Wenn sie misstrauen würden, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht mit der Person zusammenleben, aber manchmal lebt man doch mit so einer Person zusammen und macht dann so verrückte Sachen wie abhören, Kamera installieren, Privatdetektive und so weiter und so fort. Also man kontrolliert. Kontrolle ist immer ein guter Hinweis auf Misstrauen. Kontrolle reduziert auch die Komplexität. Ich weiß dann, was Sache ist und muss gar nicht nachdenken. So, ne? Das heißt, Misstrauen, da gehe ich davon aus, dass die Person sich wahrscheinlich negativ verhalten wird und deswegen kooperiere ich gar nicht oder möchte unbedingt Kontrolle ausüben. Vertrauen wäre eine positive Erwartung. In beiden Fällen reduziert sich die Komplexität und das müssen wir für das Ende des Vortrags in Erinnerung behalten. Wenn ich weder vertraue noch misstraue, gerade wurde ja gefragt, wer hier kann nicht mehr richtig vertrauen oder hat Vertrauensverlust. Das heißt ja noch nicht Misstrauen. Das heißt Vertrauen, Misstrauen und das Dazwischen. Das Dazwischen ist das Anstrengendste. Das heißt nämlich, ich kann weder auf der einen noch auf der anderen Seite die Komplexität reduzieren und bin konfrontiert mit der gesamten Komplexität. Das Anstrengendste überhaupt ist, ich vertraue noch nicht oder nicht mehr, aber ich misstraue auch noch nicht. Das halten Menschen nicht lange aus. Und meine These ist, das Misstrauen hat gar nicht so doll zugenommen, aber das Vertrauen ist geschwächt und das Dazwischen ist enorm gewachsen. Enorm gewachsen. Und dieses Dazwischen ist deshalb so riskant, weil Menschen nicht lange in dem Dazwischen es aushalten. Das ist eine sehr anstrengende Situation. Und ein anderer interessanter Punkt, jetzt stellen Sie sich Folgendes vor, ich habe ja jetzt so getan, als wäre Vertrauen was Tolles und Misstrauen was Schlechtes. Stellen Sie sich vor, metaphorisch, damit Sie es für immer praktisch im Kopf haben, Vertrauen wäre etwas Kraftvolles. Ich habe Energie, es gibt Synergieeffekte. Die gesamte moderne Gesellschaft hätte sich wahrscheinlich nicht etablieren können und schon gar nicht Demokratien ohne Vertrauenskulturen. Das ist so in einem Organismus gedacht wie Muskeln. Und Misstrauen ist so etwas wie das Immunsystem. Also ausgesprochen wichtig. Passt auf, dass kein Blödsinn passiert, dass man keine zu großen Risiken eingeht, dass man von Angriffen geschützt wird und so weiter und so fort. Und Misstrauensgemeinschaften, das, was sich jetzt verändert hat, ist eine Autoimmunerkrankung im metaphorischen Sinne. Das heißt, das Immunsystem überreagiert und greift genau das an, was es eigentlich schützen soll. Eine Autoimmunerkrankung. Und das kann man jetzt, um wieder zurückzukommen in diese Verhältnisse, so beschreiben, dass wir in der modernen Gesellschaft ja die Herausforderung haben. Ich habe gesagt, auf personaler Ebene reduziert Vertrauen Komplexität. Aber wenn es auf personaler Ebene Komplexität reduziert und dadurch jeder Einzelne ihre Energie für was anderes aufwenden kann, wird die Gesellschaft dadurch komplexer. Unternehmen fangen auf einmal an, Netzwerkstrukturen aufzubauen. Es wird alles schneller und komplexer, wenn wirklich stabil generalisiertes Vertrauen herrscht. Und das hatten wir viele Jahrzehnte, dass auf der persönlichen Ebene Vertrauen zur Reduktion von Komplexität beigetragen hat und dadurch die Gesellschaft insgesamt immer komplexer wurde. Das heißt also, die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, eine liberale Demokratie, eine hocheffektive, professionalisierte Gesellschaft, konnte nur so entstehen durch umfassende Vertrauensstrukturen. Und meine These wäre, sie ist auch nur aufrecht zu erhalten mit umfassenden Vertrauensstrukturen. Vertrauen wird also immer wichtiger und Misstrauen könnte immer wahrscheinlicher werden. Aber in jedem Fall wird Misstrauen, das ist ja die These, die ich eingangs formuliert habe, immer schlagkräftiger. Noch würde ich sagen, gar nicht unbedingt viel mehr. Und dadurch, dass die Gesellschaft immer komplexer wurde, hat sie folgenden Mechanismus eingebaut. Ich tue jetzt mal so, als wäre die Gesellschaft wirklich ein Organismus. Nämlich, es wird immer komplexer und komplexer und einzelne Menschen, Bürgerinnen und Bürger, können jetzt die Kontrolle gar nicht selber ausüben. Wer kann schon ernsthaft irgendetwas bewerten? Wir können doch alle gar nicht Lebensmittelkontrolle ausüben. Stimmt das, was berichtet wird? Stimmt das? Und so weiter. Und die meisten hier im Raum könnten wissenschaftliche Studien gar nicht bewerten. Viele könnten noch nicht einmal beurteilen, ob eine Person bei TikTok wirklich Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist oder einfach nur als TikTok-Name Doktor irgendwas hat und so tut, als hätte sie Ahnung. Das heißt, Menschen, normale Menschen im Alltag können gar nicht kontrollieren. Und deshalb hat unsere Gesellschaft Kontrolle weitgehend in professionelle Berufe ausgelagert. Und ganz besonders in den Journalismus. Journalisten sollten nicht alles einfach naiv glauben. In das Rechtssystem. Wir würden alle erwarten, dass eine Richterin nicht alles glaubt, was im Gerichtssaal gesagt wird. Oder ein Tatortermittler nicht an einen Tatort geht und dann sehr weltoffen sich denkt, ach guck, was erzählen mir denn die Leute hier? Ein guter Tatortermittler ist sogar dem Opfer gegenüber misstrauisch. Muss er sein, sollte er dem Opfer nicht zeigen, aber muss er sein. Das heißt, wir haben, das hat Niklas Luhmann schon vor Jahrzehnten beschrieben, wir haben misstrauische Berufe. Berufe, die das Misstrauen professionell ausüben. Und jetzt kommt's, diese Berufe sind darauf angewiesen, dass man ihnen vertraut. Das ist die Systematik unserer modernen Gesellschaft. Und wenn man es jetzt schafft, dass man genau diesen Berufen nicht mehr vertraut oder sogar misstraut, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und deswegen sagte ich gerade, Rechtssystem, Journalismus, Wissenschaft sind die drei wichtigsten Systeme in einer liberalen Demokratie. Und es ist nicht zufällig so, dass sowohl Populismus als auch Verschwörungserzählung genau an diese drei Systeme Zweifel sehen, umfassende Zweifel versuchen zu entwickeln. Und jetzt ist die Frage, wie kann es jetzt sein, dass sich diese misstrauischen Menschen, von denen ich jetzt sagen würde, dass sie nicht unbedingt viel mehr geworden sind, sich verbinden konnten? Und viele ahnen es schon, das geht nur in der digitalen Welt. Wenn man sich vorstellt, Arbeitshypothese, wir hatten auch schon vor 30 Jahren ungefähr, auch zumindest vom Niveau her, ähnlich viel Misstrauen gegenüber den Medien, gegenüber der Politik und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen gestiegen, aber nicht viel mehr. Und man sich dann vorstellt, wie haben diese Menschen gelebt, die misstrauisch waren? Dann waren sie enorm isoliert und zum Teil resignativ. Sie drohten immer handlungsunfähig zu werden, wenn man so wichtigen Systemen, die den öffentlichen Diskurs und Entscheidungen und so weiter maßgeblich prägen, wenn man dem misstraut, dann ist das eine echt anstrengende Lebensführung. Das muss man sich als ja schon fast trostlose Existenz vorstellen. Auch weil die misstrauischen Menschen, die gar nicht so wenige waren, sich nicht treffen konnten, keine eigene Infrastruktur hatten, sich nicht austauschen konnten. Und in der digitalen Welt werden sie sogar über Algorithmen sehr schnell verbunden. Ganz spannend ist, meine These wäre, die Algorithmen springen auf Misstrauen viel stärker an als auf Vertrauen. Und nur so am Rande, wenn man in der Mitte ist, nicht richtig vertraut und nicht richtig misstraut, kriegt man ganz schön viel Misstrauens-Content. Nicht ausschließlich, aber ganz schön viel. Auch das ist relativ riskant. Aber die Algorithmen verbinden die Menschen jetzt. Und das alleine ist jetzt noch nicht so spektakulär. In meiner Beschäftigung mit dem Thema habe ich festgestellt, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen wir jetzt Misstrauensinfrastrukturen haben, die so richtig, richtig stabil sind. Ein ganzes Kapitel in dem Buch, Kapitelchen in dem Buch, ist der Kryptowährung gewidmet. Im Anschluss an die Finanzkrise 2008, wer sich erinnert, weiß, dass Deutschland kaum die Finanzkrise wirklich erlebt hat, die Bürgerinnen und Bürger. Das hat mit Vertrauen zu tun. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Finanzminister Peer Steinbrück treten vor die Kameras. Die Krise ist in der heißen Phase. Überall auf der Welt gehen Banken pleite. Und beide, ich sag's jetzt mal sinngemäß, sagen, machen sich keine Sorgen. Ihr Geld ist sicher. Jeder Euro ist garantiert. Gehen Sie nicht zur Bank, heben Sie Ihr Geld nicht ab. Alles ist sicher. Und am gleichen Tag, ich habe nochmal recherchiert, haben Volkswirte gesagt, das geht nicht. So viel Geld hat die Bundesregierung gar nicht. Also unter uns, es war eine Notlüge. Mittlerweile wissen wir ja von beiden, dass sie wussten, dass das eine Notlüge ist. Aber die Menschen haben ihnen vertraut. Und was ist passiert? Es gab keine Krise. Das war eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Nicht, weil dieses Vertrauen einfach dazu geführt hat, dass die Krise verschwindet, sondern weil Vertrauen dazu führt, dass die Regierung mehr Zeit hat. Und nichts ist knapper in einer Krise als Zeit. Und wenn man jetzt sagt, wir vertrauen denen, dann haben die mehrere Monate, um Dinge zu regeln. Wenn man ihnen nicht traut, haben die vielleicht Tage. Und in Tagen kriegt man kein komplexes globales Thema geregelt. Nicht einmal verstanden kriegt man es in ein paar Tagen. Und damit man so ein Gefühl dafür hat, was das bedeutet, wenn jetzt kein Vertrauen da ist, wir stellen uns mal vor, das würde heute passieren. Und Peer Steinbrück und Angela Merkel sind halt nicht Bundeskanzler und Finanzminister, sondern Friedrich Merz und Lars Klingbeil treten vor die Kameras und sagen, gehen Sie nicht zur Bank, Ihr Geld ist sicher, ob das heute klappen würde. Und ich befürchte, das klappt nicht. Und ich befürchte aber auch, das liegt nicht einfach nur an den Personen. Auch Angela Merkel würde das heute wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Und nur weil manche glauben, wir bräuchten nochmal so jemanden wie Helmut Schmidt oder so. Ich glaube, es liegt nicht mehr oder also kaum noch an den Personen selbst, sondern damals gab es diese Infrastruktur nicht. Zum Beispiel die Infrastruktur Bitcoin. Bitcoin entsteht wenige Wochen nach der Finanzkrise, nachdem die Finanzkrise startet. Und wir wissen nicht, wer den Bitcoin entwickelt hat, aber in dem Protokoll des Urhebers steht drin, dass das Ziel ist, dieser Kryptowährung, dass Geld trustless ist, trustless structure. Und beschrieben wird dann, bisher funktioniert Geld so, dass man Zentralbanken vertrauen muss, Regierungen vertrauen muss, Geschäftsbanken, Privatbanken vertrauen muss. Und die sind nicht vertrauenswürdig. Also müssen wir eine Geldinfrastruktur schaffen, die ohne Vertrauen auskommt. Ob das stimmt, lasse ich jetzt mal so stehen. Ich würde sagen, nein. Und auch dieses Geld hat eine ganz andere Art der Funktionsfähigkeit. Aber es ist tatsächlich alternatives Geld, was da entsteht und was bis heute immer stärker wächst, immer erfolgreicher wird. Und ich beschreibe es als Misstrauenswährung oder Misstrauensgeld oder alternatives Geld. Und von ungefähr diesem Zeitpunkt an gibt es ein exponentielles Wachstum der alternativen Medien. Das Älteste mit Alternative übrigens, kann man sich merken, alles mit Alternativ mittlerweile hat auffälligen Misstrauenscharakter. Anders als früher. Alternativmedizin ist ja auch Misstrauen gegenüber der wissenschaftlichen Medizin. Die ist sehr alt, aber die wird auch in der digitalen Welt besonders erfolgreich. Bis hin zu der Alternative für Deutschland als eben misstrauensbindende Partei. Haben diese Infrastrukturen, die Digitalisierung ist also nicht ursächlich für das Misstrauen, aber sie ist ursächlich für das Verbinden des Misstrauens und die Etablierung von Misstrauens Gemeinschaften, die sind also Treiber des Ganzen und ermöglichen jetzt Vergemeinschaftungsprozesse. Und was bedeutet Vergemeinschaftung? Diese ehemals isolierten Menschen werden jetzt aktiviert, zeigen enorm hohes Engagement. Im digitalen Raum sind das die aktivsten Personen. Sie unterstützen einander, sie teilen und machen und tun. Und was übrigens ziemlich spannend ist, es entstehen auch Bindungen, es entstehen auch Meetings in der analogen Welt zunehmend. Und ja, sie erleben Selbstwirksamkeit und man muss sich im Klaren darüber sein, was passieren muss, damit erwachsene Menschen von der Resignation zu einem hochaktiven Engagement sich entwickeln. Das ist eigentlich ein ausgesprochen seltener Fall. Man sieht also, es gab schon Energie und diese Energie musste kanalisiert werden und das gelang durch diese digitalen Misstrauensinfrastrukturen. Und diese Infrastrukturen binden jetzt und verstärken jetzt diese Prozesse, die dazu führen, dass es tatsächlich Polarisierung gibt, ohne dass wir auf der Einstellungsebene der Menschen eine besondere Veränderung erleben. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, denn diese Strukturen, all diese Strukturen sind in allen Bereichen sozusagen jetzt mittlerweile verwurzelt. Ich glaube auch nicht, dass man die ohne weiteres wieder wegbekommt. Und die greifen die professionellen Strukturen an. Und davon betroffen sind im Prinzip alle Systeme. Also der Journalismus ganz besonders, aber auch ganz viele andere Bereiche. Ich habe gerade gesagt, dass das für die liberale Demokratie enorm riskant ist, weil man braucht die Strukturen, die man zur Entwicklung der liberalen Demokratie hatte, auch in Zukunft. Und das ist jetzt zunehmend gefährdet. In den USA sahen wir nämlich auch in etwa das, was wir bei uns jetzt sehen, keine Spaltung in der Bevölkerung, aber eine Entwicklung von Misstrauensgemeinschaften, so habe ich es beschrieben. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert und zunehmend Menschen noch nicht misstrauen, aber auch nicht mehr vertrauen, und ich habe vorhin gesagt, irgendwann hat man das Gefühl, man muss sich entscheiden, kann es schon sein, dass dann es zu einer Spaltung der Einstellungen kommt. In den USA sehen wir das. In manchen anderen Gesellschaften auch, in Deutschland tatsächlich noch nicht. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, sollte aber nicht beruhigen, denn so starteten die anderen Gesellschaften auch. Ich habe gerade ein Angebot gemacht, wie man das erklären kann, dass wir alle mehr Polarisierung wahrnehmen und das sich sonst so aber nicht abbildet. Aber ich will einmal kurz vorführen, was das Interessante ist, wenn man so an dieses Thema herangeht, eben mit Vertrauen, Misstrauen und mit der Diagnose Misstrauensgemeinschaften, also Vergemeinschaftung über das gemeinsame Misstrauen, dann lernt man nämlich zumindest, was man nicht tun sollte. Leider habe ich nicht so viel im Angebot, was man tun sollte, aber was man nicht tun sollte. Denn es gibt 4 Strategien bisher. Ich habe alles versucht rauszusuchen. 4 Strategien der Bekämpfung im Augenblick. Die erste Strategie, ignoriere sie doch einfach. Lass sie nicht in den Medien vorkommen, mach sie nicht groß, gib ihnen keine Plattform. Ich glaube, das ist keine sinnvolle Strategie. Man könnte in der Metapher sagen, eine Autoimmunerkrankung verschwindet nicht, wenn ich sie ignoriere. Und man könnte konkreter sagen, die haben Misstrauensinfrastrukturen, die sind so stark und haben eine so große Reichweite, die brauchen die anderen gar nicht. Die haben sozusagen ihre eigene Infrastruktur und sind überhaupt nicht darauf angewiesen, dass man ihnen eine Plattform gibt. Andere Strategie ist, wir bekämpfen sie richtig. Wir greifen sie an. Das Problem bei Vergemeinschaftungen sind, gerade bei Vergemeinschaftungsprozessen, die ich gerade beschrieben habe, dass sie ja gegen die etablierten Strukturen gerichtet sind, gegen liberale Demokratien gerichtet sind. Das heißt, wenn jetzt diejenigen, gegen die man arbeitet, einen angreifen, ja, was soll das bewirken? Das könnte sogar bewirken, dass sie noch stärker zusammenhalten. Zumindest bewirkt es ganz sicher nicht, dass in den Misstrauensgemeinschaften die Menschen dann sagen, oh je, die sind ja alle gegen uns, nee, dann hören wir auf. Also das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Das nur so als Erklärung, dass viele waren enttäuscht mit die größten Demonstrationen in der deutschen Geschichte und es hatte überhaupt gar keinen Impact darauf. Wenn meine Diagnose richtig ist und es handelt sich um Vergemeinschaftungsprozesse, dann kann das eigentlich keinen Effekt haben. Die haben eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Bindung und so weiter. Das ist wie ein Team. Die sind ein Team. Und wenn ein Team angegriffen wird und dieses Team sowieso eine kämpferische Einstellung hat, dann macht man sie unter Umständen wahrscheinlich nur noch aggressiver. Dritte Variante, wir adaptieren. Also wir geben ihnen Recht oder übernehmen ihre Themen und übernehmen ihren Stil. Und das ist wahrscheinlich das Riskanteste, weil die ersten beiden Varianten, ignorieren und bekämpfen, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass sie wachsen, aber auch nicht, dass sie schrumpfen. Das Dritte, wenn man ihnen Recht gibt, ist riskant. Denn wenn man ihnen Recht gibt, führt das ja nicht dazu, dass die Idee dann ist, naja, bisher habe ich dir misstraut, aber wenn du mir jetzt Recht gibst, vertraue ich dir. So einfach ist es eben nicht. Und dazu kommt, dass wir ja ziemlich viele Menschen in der Mitte haben, die noch nicht misstrauen, aber auch nicht mehr vertrauen. Und die könnten ins Misstrauenslager überwechseln. Deswegen ist auch diese dritte Strategie nicht sinnvoll, aus meiner Sicht, wenn es Vergemeinschaftungsprozesse sind. Das heißt, alle 3 Varianten, über die wahrscheinlich viele Menschen immer streiten, lass es doch so machen, lass es doch so machen. Ich würde sagen, alle 3 funktionieren nicht. Und jetzt kommt die 4. Lass sie doch regieren. Dann entzaubern sie sich selbst. Und auch das würde, wenn es Vergemeinschaftungsprozesse sind, nicht funktionieren können. Denn es sind ja Teams. Wenn man ein Team ist, ich will jetzt nicht Vergleiche mit Familie ziehen, aber wenn man wirklich ein Team ist und eigentlich das Gemeinsame, das Misstrauen ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass nur, weil man schlecht performt oder die Ziele nicht erreicht, dass man dann sagt, ja, dann gehen wir doch lieber zu denen, denen wir misstrauen. Das ist ja unwahrscheinlich. Wenn eine Repräsentanz der gemeinsamen Haltung das eigentliche Ziel ist, dann glaube ich, können Regierungen aus diesen Misstrauensgemeinschaften sehr lange sich aufrechterhalten, ohne dass diese Misstrauensgemeinschaften von ihnen ablassen. Das sehen wir ja in den USA. Was soll denn noch passieren? Wir hatten das erste Mal Donald Trump, jetzt das zweite Mal. Und selbst jetzt noch mit dieser Epstein-Affäre und obwohl er auch Kriege führt, obwohl er angekündigt hat, damit aufzuhören. Das sind zwei Dinge, die natürlich in den Misstrauensgemeinschaften sehr heikel sind. Obwohl das alles passiert und sehr viele andere problematische Dinge, kann er sich auf 40% immer verlassen und braucht praktisch für weitere Wiederwahlen nur noch weitere ungefähr 10%. Anderes Beispiel, in Österreich haben die Populisten in der Regierung sind sie gewachsen. Und unter uns, sie haben nicht besonders erfolgreich regiert. Und wir könnten jetzt ein paar andere Beispiele nennen. Die Frage ist immer nur, wie groß ist der Teil, die wirklich in diesen Vergemeinschaftungen drin sind? Denn nicht alle, die Populisten wählen, sind da wirklich richtig etabliert drin. Aber in jedem Fall ist diese Vorstellung von Entzauberung unwahrscheinlich. Und Misstrauen hilft übrigens auch als letzten Hinweis. Viele haben ja ein inneres Problem damit, wenn man so international populistische Politikerinnen und Politiker sich anschaut, dass das so ein bisschen, ich sag mal, so wird es häufig formuliert, skurrile Figuren sind. Karikaturen manchmal sogar. Nicht nur der Inhalt, auch der Stil ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, das Erfolgsrezept dieser Gestalt ist, dass es Misstrauen verkörpert. Im wörtlichen Sinne ist es eine Verkörperung des Misstrauens. Und deshalb kann das erfolgreich sein. Es dürfen nie alle das verkörpern, weil man will ja auch andere Menschen ansprechen, damit man eine größere Wählerbasis erreicht. Aber dass man auch in Form und Inhalt das Misstrauen repräsentiert, hilft vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen, dass es manchmal auch eine skurrile Note hat, die nicht ein Versehen sein muss, sondern vielleicht ein Prinzip ist. So, und was kann man jetzt tun? Ich könnte jetzt sehr viele Dinge ansprechen. In dem letzten Kapitel werden, wenn man alles so durchzählt, mehrere Dutzend Dinge angesprochen. Ich will nur dafür werben, dass man sich darüber Gedanken macht, ob diese Misstrauensgemeinschaften überhaupt bearbeitet werden sollten, weil ich mir vorstellen kann, dass man überhaupt gar nichts erreichen kann. Vielleicht so ähnlich wie Radikalisierung. Leute, die gerade in der Hochphase ihrer Radikalisierung sind, die wird man kaum erreichen. Vielleicht klappt es doch, aber meine These ist, wir setzen da viel Energie rein. Dabei ist das Riskantere, das dazwischen. Diese vielen Menschen, und je nach Befragung könnten das 30-50% der Bevölkerung sein, so ähnlich wie gerade bei der Abfrage hier im Saal, die nicht mehr richtig vertrauen können. Das ist ein richtig großer Teil der Bevölkerung und das hat sich geändert, dieses Dazwischen. Und dieses Dazwischen, das muss adressiert werden, das machen wir gerade überhaupt nicht gut. Und der andere Teil, das Vertrauen, was noch da ist in die Institutionen, in die Demokratie und so weiter, das zu halten. Das sind zwei Aufgaben, das, glaube ich, kriegt man ganz gut hin, weil man die Menschen erreichen kann und so weiter. Und wenn man begrenzte Energie hat, sind das wahrscheinlich die beiden wichtigeren Pfeiler, als sich abzuarbeiten an diesen sehr lauten, sehr aktiven und wahrscheinlich kaum erreichbaren Misstrauensgemeinschaften. Es gibt ganz viele andere Sachen bezogen darauf, worauf sich der Staat konzentrieren sollte, die ich anspreche. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Es gibt sehr viele Dinge, die auch die Systeme, denen man vertrauen soll, dazu auffordern, Veränderungen zu vollziehen. Der Journalismus kann auf keinen Fall so bleiben, wie er heute ist. Die Politik kann nicht so bleiben, wie sie heute ist. Also ein Beispiel nur bezogen auf Politik. Wenn man Erwartungen erzeugt und dann enttäuscht, ist das ein Synonym für mich für Vertrauensverlust. Da ist die Regierung im Augenblick ziemlich gut drin. Und gleichzeitig muss man sagen, fast jede Regierung hat nach der Wahl was anderes gemacht, als vor der Wahl angekündigt wurde. Aber wir haben heute eben diese Infrastrukturen, die das ausschlachten und früher nicht. Das heißt, das gleiche Prinzip, also nichts Neues, was die Regierung eigentlich macht, trifft heute auf ganz andere Rahmenbedingungen und hat deswegen einen ganz anderen Effekt, als es vor 20 Jahren gehabt hätte. Und die Wissenschaft kann auch nicht einfach so weiterarbeiten wie bisher. Ein Thema, was mich ziemlich bewegt, ist, dass wir die Problematik haben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich nur in der Öffentlichkeit präsent sind, wenn Journalistinnen und Journalisten entschieden haben, welcher Wissenschaftler öffentlich reden soll. Das ist erstmal ein Problem. Einmal muss man sich dann darauf verlassen, dass die Journalistinnen und Journalisten die richtigen Wissenschaftler auswählen. Übrigens machen die das gar nicht so schlecht. Also ich würde sagen, Trefferquote nach meinem Gefühl 70-80%. Aber, und das finde ich noch viel heikler, ich erlebe das selber manchmal, dass wenn ein Wissenschaftler wie ich in den Medien auftritt, dann färbt das Misstrauen gegenüber den Medien auf den Wissenschaftler ab. Das Problem ist ja, dass der Journalismus am allerstärksten Vertrauen verloren hat. Und wenn jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftler nur noch über diese Medien präsent sind, dann ist man selbst auch betroffen von dem Vertrauensverlust. Und ein anderer Bereich, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler öffentlich präsent sind, entscheiden Politikerinnen und Politiker in Beiräten. Ich war selber in mehreren Beiräten, also sogar, man kann schon was sagen, in vielen. Und jedes Mal haben nicht Wissenschaftler intern entschieden, wer sind die Besten und sollten für Deutschland, deutschlandweit oder landesweit Entscheidungen vorbereiten oder beurteilen oder bewerten, sondern meist Kabinette oder Ministerien entscheiden, wer da reinkommt. Und wenn jetzt der Politik misstraut wird und die Politik entscheidet, welche Wissenschaftler jetzt mit der Politik zusammenarbeiten, ist das auch ein Problem. Ich habe noch keine Lösung übrigens, aber zum Beispiel in Großbritannien gibt es die ersten Schritte dahin, dass bestimmte Gremien durch die Wissenschaft selber besetzt werden. Also es gibt Möglichkeiten, die sind sehr anstrengend, besonders weil man mit dem Spannungsfeld zurechtkommen muss, dass im Elfenbeinturm der Wissenschaft die Nobelpreise gewonnen werden. Da entstehen wirklich großartige Sachen, aber im Elfenbeinturm geht es auch nicht weiter. Das heißt, man muss versuchen, wirklich Wissenschaft viel differenzierter auch umzusetzen und als Funktion zu sehen. Vielleicht sogar auch in der Bewertung, öffentlichen Bewertung von, also jetzt als Beispiel, von dem, was bei TikTok, bei insgesamt bei Social Media stattfindet und als Wissenschaft dargestellt wird. Also es gibt total viele Dinge, die da passieren müssen und da ich ja den Vortrag jetzt hier auf der Didakta halte, es gibt natürlich hoch riskante Situationen für Kinder und Jugendliche. Denn der Unterschied von all dem, was ich gerade vorgetragen habe, für Erwachsene, ist, dass wir das bewerten können als etwas Neues. Alles, was ich gerade erzählt habe, würden die meisten Menschen, die über 25 Jahre alt sind oder eher über 30 Jahre alt sind, können bewerten, das ist etwas Neues, was er gerade erzählt hat und vorher war es anders. Alle, die jünger sind, die kennen es gar nicht anders. Also das heißt, die sind aufgewachsen in diesen polarisierten Zeiten, in dem Zustand dieser Misstrauensgemeinschaften. Also die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, und die ist noch viel größer, sie verbringen die meiste Zeit dort, wo die Misstrauensinfrastrukturen etabliert sind. Mehr als alle Altersgruppen verbringen junge Leute, junge Menschen dort ihre Zeit. Und das Dritte, dazu gibt es leider noch nicht viel empirische Evidenz, aber schon die ersten Studien, die darauf hinweisen, dass die Rahmenbedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen heute, dass die so ungünstig sind, voller Krisen, voller Instabilität, voller Pessimismus, den wir Erwachsene auch ausstrahlen, dass sie ein geringes Maß an Vertrauensbereitschaft entwickeln. Es gibt die ersten empirischen Befunde, dass es ihnen besonders schwer fällt, Institutionen zu vertrauen, fremden Menschen zu vertrauen und dass sie das versuchen zu kompensieren mit Selbstvertrauen zum Beispiel. Und Selbstvertrauen heißt Vereinzelung, heißt nur noch mit meinen besten Freunden und meiner Familie und so weiter und wir müssen versuchen, die Dinge selbst zu regeln. Das ist ein langfristiges Risiko dann für liberale Demokratien, denn dieses generalisierte Vertrauen, das Vertrauen in Fremde, das Vertrauen in Institutionen, das hat den Fortschritt gebracht, das hat die Komplexität erzeugt und Selbstvertrauen ist eine hochrationale Reaktion auf fehlendes Vertrauen oder fehlende Vertrauensbereitschaft, aber es ist in der Wirkung hochproblematisch. Und mein Eindruck ist, dass pädagogische Einrichtungen darauf noch gar nicht reagiert haben, das noch gar nicht auch als eigenen Auftrag wahrgenommen haben, dass alles, was ich vorhin erzählt habe, sehr anstrengend ist für Erwachsene, aber dass das eine komplette Veränderung von Kulturen vielleicht, von Mentalitäten, vielleicht sogar eine Entfremdung über die Generationenfolge bewirken könnte. Wie gesagt, es gibt dazu noch keine empirische Evidenz, außer dass wir sehen, dass zum Beispiel junge Männer, männliche Jugendliche, durchaus eine Reaktion zeigen, eine starke Anfälligkeit zeigen durch diese Misstrauensinfrastrukturen. Wenn man sich alleine nur anschaut, wie Erstwähler, männliche Erstwähler abstimmen, wie die Einstellungsmuster bei jungen Männern aussehen, mit und ohne Migrationshintergrund, in Ost und in West, Das ist also ein allgemeiner Trend. Junge Frauen scheinen weniger davon betroffen zu sein, deutlich weniger als junge Männer. Und wir sehen gerade in den jüngsten Alterskohorten eine riesen Auseinanderdriften zwischen männlichen und weiblichen Personengruppen. Und das alles kann man, wenn man will, ich werde das in Zukunft auch weitermachen, mit diesem Ansatz Misstrauensgemeinschaften bei Vertrauen und Misstrauen versuchen zu betrachten. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen. Das ist übrigens auch sehr kompatibel mit einer Reihe von Analysen von Kolleginnen und Kollegen von mir. So Titel wie Triggerpunkte von Steffen Mau und anderen oder Zerstörungslust von Amlinger und Nachtwey. Das sind alles andere Begriffe, andere Zugänge zu eigentlich ganz ähnlichen Befunden und Diagnosen. Und mein Anliegen war nur, verschiedene Sachen zusammenzubringen. Und das Ergebnis ist der Titel und der Begriff Misstrauensgemeinschaften. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Ja, der Soziologe Aladin El-Mafalani war das zum Thema Vertrauen, schwindendes Vertrauen und was das für unsere Demokratie bedeutet. Aufgezeichnet wurde dieser Vortrag bei der Didakta 2026 in Köln am 14. März 2026. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.